Streit um ADHS. Ist die Krankheit eine versteckte Begabung? Heute mit Doris Maul. Sie können nicht richtig zuhören, nicht stillsitzen, sich nicht konzentrieren. Die überwiegend genetisch bedingte Aufmerksamkeitsstörung ADHS galt lange Zeit als Erkrankung von Kindern und Jugendlichen. Momentan erfährt sie allerdings eine Art Imagewandel. Zum einen werden immer mehr Erwachsene mit ADHS diagnostiziert. Zum anderen treten in der Öffentlichkeit zunehmend auch die positiven Seiten der Erkrankung in den Vordergrund, zum Beispiel in den sozialen Medien. Wie erklärt sich diese neue Sicht auf die Krankheit? Erleben wir gerade einen ADHS-Hype? Und was sagen diese Entwicklungen über unsere Gesellschaft aus? Darüber wollen wir in diesem Forum in SWR Kultur diskutieren. Mit dabei ist Christoph Türke, Philosoph und Autor. Er hat sich schon vor einigen Jahren mit dem Buch Hyperaktiv, Kritik der Aufmerksamkeitsdefizitkultur in die Debatte um ADHS eingemischt. Außerdem begrüße ich Dr. Christian Jakob in der Runde. Er ist Chefarzt der Psychiatrie in der Mediusklinik in Kirchheim-Unterteck und beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema ADHS. Und schließlich ist Angelina Börger zu Gast in dieser Runde. Sie ist Autorin, Journalistin und Content-Kreatorin. Ihr Buch zum Thema heißt Kirmes im Kopf, wie ich als Erwachsene herausfand, dass ich ADHS habe. Sie hat auch einen gleichnamigen Instagram-Kanal mit 130.000 Followern und Followerinnen. Frau Börger, Sie haben vor 5 Jahren festgestellt, dass Sie ADHS haben. Für Sie ist das keine Krankheit. Sie mögen auch nicht von Betroffenen sprechen, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum nicht?
Ja, das ist jetzt etwas kurz formuliert tatsächlich. Also ich verstehe natürlich auch den Bedarf, das Ganze irgendwie klinisch einzuordnen, um Menschen zu helfen. Mein Problem ist aber dabei, dass es eben eine sehr defizitäre, pathologisierende Sicht darauf ist. Und ich mir eben wünsche, auch zu erkennen, welche Barrieren eben Menschen mit ADHS im Leben so begegnen. Und dass wir anstatt permanent eben dem Individuum das Gefühl zu geben, mit dir stimmt was nicht, such dir mal Hilfe, änder was daran, damit du wieder ins System passt, vielleicht auch ja darüber nachdenken, könnte sich vielleicht auch an diesem System etwas ändern, damit viel weniger Menschen eben ja einen Nachteil dadurch haben, dass ihr Gehirn eben etwas anders funktioniert.
Christoph Türke, auch Sie sagen, ADHS ist keine Krankheit, begründen das aber anders, nämlich wie?
Ich würde sagen, es ist eine Kulturstörung, nicht eine physiologische Störung. Sie haben kühn in der Anmoderation vorausgesetzt, es ist selbstverständlich genetisch bedingt.
Ja, ich habe es eingeschränkt.
Das ist sehr umstritten. Ohne unsere Gene können wir gar nicht. Aber um die herum bildet sich reichlich Epigenetisches und bildet sich reichlich Einübung von Verhalten und erst alles zusammen macht den konkreten Menschen aus. Und seit der mikroelektronischen Revolution ist überhaupt erst die Rede gewesen von dem, was man dann ADHS genannt hat. Und dass das völlig unabhängig sein soll von den großen Umwälzungen im medialen Bereich ist außerordentlich zweifelhaft. Und zwar interessanterweise kam das zu der Zeit auf, als die Bildschirme nicht mehr bloß die Freizeit ausfüllten, sondern über die Computer ins Arbeitsleben eindrangen. Das war eine Zäsur, die unter anderem zur Folge hatte, dass sich unsere sämtlichen Wahrnehmungsstandards peu à peu filmisch konstruieren. Und filmisch heißt mit Unterbrechungslogik, mit einem Rucksystem, was aber auf der anderen Seite ein ständiges Breaking, eine ständige Disruption zur Folge hat. Und die hat natürlich Auswirkungen auf die Art und Weise, wie unsere neuronalen Muster und Netze von klein auf aufgebaut werden. ADHS ist so etwas zunächst mal wie ein Destabilisierungssymptom, was aber keineswegs krankhaft ist, sondern das Gehirn reagiert da vor allem auf eine in bestimmter Weise aggressiv reizüberflutende Umgebung.
Die Frage an den Mediziner in der Runde. Herr Jakob, Gibt es eindeutige Argumente dafür, ADHS als Erkrankung zu kategorisieren?
Der Punkt ist, ich glaube, es ist jetzt schon deutlich geworden, dass wir ganz unterschiedliche Perspektiven haben. Wir haben die philosophische Einordnung, die Perspektive des Betroffenen. Und wir leben ja jetzt im Postfaktischen, wo letztendlich jeder auch sagen kann über das Fachgebiet des anderen, ich verstehe das so und dann ist das so. Ich glaube, aus der medizinischen Sicht, und wir beschäftigen uns mit der Gausschen Normalverteilung, derer, die schwer davon betroffen sind. Und Sie haben vollkommen recht, Herr Türke, dass der mediale Overload eine große Rolle spielt, dass das ADS zu dysfunktionalem Verhalten führt. Aber ich würde behaupten, und da kann ich auch einführen, dass das ADS jetzt nicht etwas ist, was wir neu erfunden haben, sondern die erste Beschreibung, die ich kenne, ist von dem Schotten Crichton 1798. Und da gab es definitiv noch keinen Fernseher. Die Symptome, das sind über die Population normal verteilte Eigenschaften. Bei manchen sind sie so stark ausgeprägt und die Umweltfaktoren, die Sozialisation so dysfunktional oder so wenig fördernd, dass der Patient dann sagt, ich bin krank. Und einige meiner Patienten sind krank. Und wenn man sagt, hier Frau Börger, die ist sicherlich nicht krank, sondern sie nutzt das ADS und macht das, die Merkmale vom ADS zum Erfolg. Und spiegelbildlich, das, was positiv ist, die Hyperfokussierung, wenn man interessiert ist, versus die Unaufmerksamkeit, wenn man desinteressiert ist, das geht spiegelbildlich einher. Je älter wir werden, desto mehr können wir uns im Kunstwerk einleben und können ein gutes, erfolgreiches Leben führen. Aber wir müssen gucken, Menschen mit ADS haben eine ausgeprägte Komorbidität mit Suchterkrankungen.
Was haben die bitte? Was haben die?
Eine ausgeprägte Komorbidität mit Suchterkrankungen.
Was heißt das,
mit
meine ich?
Das tritt gehäuft auf.
Ach so.
Ja? Also da gibt es populationsbasierte Studien, die zeigen Patienten, etwa 80% der Patienten, die ADS haben im klinischen Sinn, sind suchtkrank, haben Angststörungen, haben Depressionen. Und ich glaube, das macht das problematisch. Die Symptome ADS, wenn man eher ein erwachsener Mensch ist, selbstbestimmt leben kann, es einem gelingt, als Kunstwerk eine Umgebung aufzubauen, die zu einem passt, wo man das tun kann, was einem Freude macht, dann knappen die gut. Aber wenn sie in Situationen kommen, wo sie Dinge tun müssen, die ihnen nicht gefallen, dann wird es schwierig. Und man sieht ja die großen Probleme, die ADSler in der Schule haben. 20 Fächer, nur zwei interessant. Da muss man schauen, ob man das System so verändern kann. Aber ich glaube, eine Gesellschaft hat auch Anforderungen ans Individuum, nicht nur umgekehrt.
Sie haben gesagt, Herr Jakob, Frau Börger würde ADHS nutzen. Also ich wollte zunächst mal doch bei der Sachlichkeit bleiben und möchte zunächst noch mal fragen, was heißt es genau, jemand hat ADHS. Was passiert da im Gehirn?
Also der Punkt ist ja zunächst einmal, ich sehe es aus der Perspektive des Mediziners. Meine Patienten und diese Patienten, die haben ja ein Anrecht auf eine Diagnose. Eine Diagnose muss valide sein, muss möglichst objektiv sein, muss eine Prognose vorgeben und ein therapeutisches Prozedere. Nur dann ist sie von Relevanz und wir beschäftigen uns mit denen, wo das Ausmaß von ADS so groß ist, die einhergehenden Erkrankungen psychisch oder somatisch so schwer sind oder das psychosoziale Hilfssystem nicht funktioniert. Das sind Patienten. Andere, die damit gut klarkommen, die können durchaus einen Nutzen haben.
Dann jetzt an Sie nochmal die Frage gerichtet, Frau Börger. Was heißt es genau, jemand hat ADHS? Sie haben Ihre Diagnose erst im Erwachsenenalter bekommen, im Alter von 29 Jahren. Wie wirkt sich ADHS bei Ihnen aus? Was heißt ADHS haben?
Genau, also jetzt mal wirklich weggedacht von dem, was da neurochemisch passiert. In meinem Alltag, wenn ich es beschreiben müsste, Menschen, ist es eben, dass ich von Grund auf und das eben seit ich denken kann, einen tatsächlich anderen Blick auf die Welt habe, dass ich viele Dinge eben anders wahrnehme. Das kann total bereichernd in meinem Leben sein. Das kann aber eben genauso dazu führen, dass eben durch diese permanenten Reize, die auf einen einprasseln, und das ist eben nicht nur durch irgendein Bildschirm, eine andere Wahrnehmung und auch eine andere Verarbeitung stattfindet und einfach mein Stresslevel ein anderes ist. Gleichzeitig eben auch, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ist die Häufigkeit und die Intensität dieser Dinge und auch, wie ich emotional das Ganze verarbeite und damit umgehe. Und das ist eben genau das, was gerade beschrieben wurde, dass gerade durch diese späten Diagnosen, durch das Stigma, durch die fehlende Behandlung, aber eben auch die Unterstützung, ist es eben so, dass Menschen krank werden, weil sie eben höhere Risiken haben, bestimmt eben wie erwähnt, so an einer Suchterkrankung zu leiden, aber eben auch Angststörungen zu entwickeln, Depressionen, Schlafstörungen, viele, viele Dinge, die das Leben dann eben tagtäglich beeinflussen können auf so vielen Ebenen, eben nicht nur in der Schule oder zu Hause Hause am Küchentisch mit den Eltern, sondern darüber hinaus in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, was den Beruf, die Berufswahl angeht, aber auch Finanzen, alles Mögliche kann eben davon beeinflusst sein.
Lassen Sie mich vielleicht auch noch mal zu der Frage, was heißt ADHS haben? Das hat man ja nicht, wie man einen Schnupfen hat oder wie man einen Beinbruch hat, wo eine klare Lage da ist, die unmittelbar verifizierbar ist, sondern das geht über Befragungen, über Verhaltensbeschreibungen, bildgebende Verfahren kommen hinzu, bei denen eben die Frage ist, wie weit die das, was in den Beschreibungen steckt, überhaupt konkret abbilden können. Das macht ein großes Problem. Dann gibt es verschiedene Definitionen davon, ob man die nimmt, die im psychiatrischen Manual steht, oder ob man die nimmt, die im internationalen Krankheitskatalog steht, macht auch wieder einen Unterschied, ob man nachher als die Krankheit haben oder nicht haben eingestuft wird. Und das ist eine durchaus umstrittene Angelegenheit, und die Validität oder Evidenzbasiertheit, die von psychiatrisch-neurologischer Seite reklamiert wird, ist zumindest recht umstritten. Und Frau Börger, also wenn Sie ein ganzes Buch schreiben können, ich weiß ja nicht, was da drin steht, wie viel Kirmes nachher auf dem Papier ist, aber dann haben Sie doch über eine ganze Zeit hinweg verständliche Sätze aneinandergereiht, wozu man ein ganz schönes Beharrungsvermögen und Sitzfleisch braucht. Und dass da die Diagnose "Ich habe ADHS" wirklich zutreffend ist, das würde ich erstmal von ferne bis zum Erweis des Gegenteils bezweifeln und staune ein wenig, wie bereitwillig Sie sich diese Diagnose da gewissermaßen anziehen und, wenn ich richtig verstehe, sagen, ja, die hat mir das Leben erleichtert, nun weiß ich, was ich habe.
Ich möchte nochmal an das Sachlichkeitsgebot erinnern, immer wieder. Ja. Und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle auch die präzise Frage stellen, weil das jetzt, da war von Beharrungsvermögen und Sitzfleisch die Rede, das sind keine wissenschaftlich tragfähigen Kategorien. Deswegen, Herr Jakob, ADHS lässt sich offenbar weder über einen Marker im Blut noch über ein MRT nachweisen. Wie lässt es sich denn nachweisen? Und vielleicht können Sie auch noch mal auf den berechtigten Hinweis von Herrn Türke eingehen, dass es unterschiedliche Definitionen von ADHS über die Jahre hinweg gegeben hat. Dass wir einfach noch mal ein bisschen Licht in dieses Dunkel geben, und zwar basierend auf Fakten.
Also zunächst einmal ist ja die Frage der Definition. Und da erlaube ich durchaus dem Philosophen zu sagen, ich habe meine philosophische Definition und ich höre dem gespannt zu und es bereichert mich. Ja, für mich als Arzt ist dann letztendlich in meinem ärztlichen Handeln die philosophische Definition Makulatur, sondern es geht darum, psychiatrische Diagnosen sind noch nicht so weit wie in der Neurologie, dass sie genbasiert sind, dass wir die unterschiedlichen Pathophysiologien erkennen können. Es ist sicherlich so, dass unter der Phänomenologie, und es ist eine phänomenologische Diagnose, unterschiedliche Erkrankungen im eigentlichen Sinne sind. Man kann aber sagen, wenn man eine Gruppe von ADS-Lern hat, dass man, wenn man sie mit Methylphenidat behandelt, dass dann
also die mit Ritalin, Entschuldigung.
Mit Ritalin, wenn sie behandelt, dass signifikant sich die Kernsymptome verändern. Das kann man messen und ich glaube nicht, dass man darüber jetzt wirklich philosophieren kann. ADS ist die psychische Erkrankung mit der bipolaren Störung, die die höchste Heritabilität hat. Und wenn Sie von Epigenetik sprechen, das ist ein Teil der Heritabilität. Also ich glaube, man sollte jedem sein Fachgebiet lassen und dann auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man im anderen Fachgebiet wildert. Mit den Definitionen, das hat sich entwickelt, entsprechend unserer Erkenntnisse. Aber sagen wir mal so, summa summarum, sind das keine großen Unterschiede. Man hat mal die Hyperaktivität mehr in den Vordergrund gerückt. Jetzt sieht man, dass erst drei verschiedene Dimensionen. Mir ist als Arzt wichtig, ich stelle eine Diagnose, weiß um die Limitationen, es ist umstritten. Aber dann kommt die Hypothese, er hat ADS, sie hat ADS, ich behandle sie leitliniengerecht und es verändert sich etwas zum Positiven. Das ist das, was ich von einer Diagnose erwarte.
Genau, auch das habe ich von dieser Diagnose erwartet, beziehungsweise dann auch zu spüren bekommen, im besten Sinne. Und das hat mein Leben definitiv positiv verändert. für mich selbst, aber eben auch für mein Umfeld und für andere. Und gar nicht nur eben dadurch, dass ich jetzt an mir arbeite und eben so viele Dinge verändere, die andere stören, sondern einfach in allererster Linie eben zu verstehen, dass all die Dinge, in denen ich mein Leben lang sehr kritisch mit mir umgegangen bin, für die ich eben auch gewisse Konsequenzen zu spüren bekommen habe, eine Erklärung haben und dass ich die Möglichkeit habe, daran etwas zu verändern. Und das ist für mich wirklich weltbewegend gewesen, also in meiner persönlichen Welt.
Aber Frau Börger, vielleicht auch nochmal, Sie haben sich tatsächlich einer medizinischen Diagnose unterzogen. Wie hat denn dieses Prozedere ausgesehen? Vielleicht können Sie das mal schildern.
Ja, das ist tatsächlich jetzt nicht ein gewisser Standard, der da vorherrscht, im Sinne von, es gibt verschiedene Methoden und ich bekomme ja auch immer wieder von Menschen gespiegelt, dass beispielsweise eben diese Sitzungen, die stattfinden, also es war bei mir erstmal wirklich so eine Art Anamnese, wieso komme ich überhaupt gerade nach hier? Ich formuliere meinen Leidensdruck.
Nach hier hieß was? Entschuldigung.
Ich bin Aachenerin, das ist, ich weiß
nicht. Wo sind Sie hingegangen?
Ich bin in eine Praxis gegangen, die sich darauf spezialisiert hat, ADHS im Erwachsenenalter unter anderem zu diagnostizieren, das eben in Zusammenarbeit mit einer neurologischen Stelle und einer Psychiaterin, also es ist eben ein Austausch gewesen von mehreren Menschen, die sich damit beschäftigen und dann eben diese Diagnostik durchgeführt haben. Ich musste zudem verschiedene Unterlagen mitbringen, also es waren verschiedene Fragebögen, die ich selbst ausgefüllt habe, aber eben auch diese Art Fremdanamnese durch mein Umfeld, Menschen, die mich eben beschreiben können in meinem Kindesalter und Jugendalter, Menschen, die mich jetzt kennen und dann eben noch Schulzeugnisse und einige medizinische Untersuchungen, EKG und Ähnlichem. Und eben auch, um etwas Neurologisches ausschließen zu können, dann der Besuch beim Neurologen.
Herr Jakob, ist das, was Frau Börger erzählt hat, typisch, also auch für andere ADHS-Patienten und Patientinnen? Also diese Beobachtungen in der Kindheit und Jugend, von denen sie ja auch gesprochen hat, also all die Dinge, die sie beobachtet hatte vor der Diagnose und dann aber die Unsicherheit, was dahinter steckt und dann im Erwachsenenalter tatsächlich sich dieser Diagnoseprozedur zu unterziehen?
Genau, also ich habe mich da sehr schön auch wiedergefunden, was ich jetzt so aus der Perspektive des Arztes kenne, dass die Menschen früh das Erleben haben, ich bin anders als die anderen. Manche sind Heroes, andere sind Zeros. Ja, aber so, mit mir stimmt etwas nicht. Und wenn man jetzt als ADSler in eine Nicht-ADS-Familie hineinkommt, dann fallen die anderen natürlich vom Glauben ab. Ich habe im Freundeskreis Familie, da sind 3 Kinder mit ADS, 2 Erwachsene, wenn man dorthin geht, ist wunderbar, sehr emotional, aber enorm stressig. Und das entwickelt sich dann weiter. Und ich sehe das auch so, meine Erfahrung ist, wir müssen die Diagnosen möglichst früh treffen, damit wir den Menschen helfen. Das ist eine neurobiologische Varianz. Die Menschen müssen lernen. Manche muss man möglicherweise auch behandeln, wenn man das früh erkennt, wenn man sie coacht. Wenn man möglicherweise auch Medikamente gibt, dann wächst das sich nicht aus. Aber die Menschen finden letztendlich einen Weg, damit umzugehen. Es ist einfach letztendlich eine Welle der Zerstörung und des Nichtmachens auch durchs Leben gegangen. Ich habe nicht den schulischen Erfolg. Ich muss das alles nachlernen. Nur die Allerklügsten kommen dann durch die Schule heute durch. Die haben dann einen Schulabschluss, der nicht der Begabung entspricht. Also ich glaube, es ist etwas, was eine Menge Probleme machen kann. Man kann es nutzen zum Erfolg. Bei manchen ist es so schwer ausgeprägt, dass es für mich schon den Charakter einer Erkrankung hat, aber dann vor allem über die psychischen Erkrankungen, die daraus folgen können. Das hat ja Frau Börger auch schön, wenn ich das noch ergänzen darf, sehr schön gesagt, ein Kirmisch im Kopf. Patienten sagen das häufig, es dreht sich im Kopf alles und ich komme gar nie zur Ruhe. Und andere sagen, die etwas sachlicher sind, ich gebe Gas und drehte Kupplung gleichzeitig und dass das überdauernd zur Erschöpfung führt, das ist klar.
Aber Thema unserer Sendung ist ja herauszufinden, wie kommt es dazu, dass es jetzt offenbar sehr viele ADHS-Diagnosen im Erwachsenenalter gibt. Lange Zeit galt ADHS ausschließlich als Erkrankung, vor allem bei männlichen Kindern und Jugendlichen. Wie kam es A zu dieser geschlechtsspezifischen Festlegung und B, wieso kam es zu dieser Beschränkung auf Kinder und Jugendliche zunächst mal, Stichwort Zappel-Philipp-Phänomen und jetzt eben vermehrt Diagnosen im Erwachsenenalter?
Offensichtlich hat sich herausgestellt, dass die Anfangsthese, das wächst sich aus, unzutreffend ist, sondern dass immer mehr sich zeigte, nein, das kann jedenfalls durchaus eine lebenslange Angelegenheit sein Und es ist dann die Frage, ob die dann auch lebenslang medikalisiert werden muss.
Ich verstehe die Stoßrichtung gerade nicht, Herr Türke, Ihre Argumentation. Weil ich hatte ja gefragt, nach dieser Zeit, als ADHS ausschließlich oder weitgehend als Erkrankung vor allem bei männlichen Kindern und Jugendlichen gesehen wurde. Mhm. Und damals, Anfang der 90er Jahre, gab es auch eine intensive Debatte über das Für und Wider einer Behandlung Betroffener mit Ritalin. Und diese Debatte hat Sie damals überhaupt nicht überzeugt. Sie haben schon sehr früh gesagt, ADHS könne ohne eine kulturtheoretische Perspektive nicht begriffen werden.
Das ist ja nicht gegeneinander
aus. Nö, aber es kam jetzt noch gar nicht vor.
Richtig. Aber mit mental meine ich, dass Aufmerksamkeit als spezifisches menschliches Phänomen die Fähigkeit ist, bei einer Sache, einem Sachverhalt zu bleiben, sich in ihn zu vertiefen, gründlich mit ihm umzugehen. Und das können nur Wesen, die ein Vorstellungsvermögen haben, die das haben, was man in der Philosophie eine Einbildungskraft nennt, nämlich die Fähigkeit, innere Bilder von Äußerem zu generieren, auch dann, wenn das Äußere nicht mehr da ist. Und diese mentale Leistung, die natürlich einen physiologischen Unterbau hat, diese mentale Leistung ist natürlich etwas, was sich sehr schwer in bildgebenden Verfahren ebenso wie in genetischen Analysen nachweisen lässt. Und insofern haben wir es dann nochmal mit einer Dimension zu tun, die mich zurückbringt auf meine Anfangsdefinition. Da ist zunächst mal nichts Krankhaftes dabei, wenn Individuen mit ihrer mentalen Fähigkeit so reagieren, dass sie gewissermaßen auf jeden einzelnen Reiz so eingehen, dass sie dadurch gerade den Aufbau einer Struktur, die eine verlässliche mentale Orientierung enthält, zugleich hintertreiben. Und dieses alles muss man natürlich mit dazu rechnen und nicht nur von vornherein sagen, das ist etwas, was erblich ist, das können wir nur mit einem Medikament behandeln und mediales Geflimmer ist nur noch was drumherum.
Streit um ADHS. Ist die Krankheit eine versteckte Begabung? Darüber diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur die Journalistin und Content-Kreatorin Angelina Börger, der Philosoph Christoph Türke und der Mediziner Christian Jakob. Herr Jakob, was sagen Sie zu diesem kulturtheoretischen ADHS-Erklärungsansatz? Vielleicht mal da reingeschoben, weil wir wollten ja noch dann klären, wie es zu diesen vermehrten Erwachsenendiagnosen kommt und warum früher eben die Erkrankung vor allem auf Kinder und Jugendliche beschränkt war oder so wahrgenommen wurde.
Also ich begrüße das ja sehr, die philosophische Einordnung. Ich teile Ihr Unbehagen gegenüber phänomenologischen Diagnosen. Das ist das Beste, was wir derzeit können. Ich würde es begrüßen, wenn wir bei einem einzelnen Betroffenen sagen könnten, er ist von ADS betroffen durch biologische Marker. Das können wir nicht. Aber was zweifelsfrei ist und was ich Sie wirklich auch bitten würde, wenn Sie bildgeberische genetische Studien perzipieren, dass sie auf einem akademischen Niveau das machen. Da muss man ganz klar sagen, eine Gruppe von ADS-Lern zeigt sich in verschiedensten genetischen, bildgeberischen Mitteln divers, signifikant divers, über jetzt mindestens 2 Jahrzehnte wissenschaftlich in Bestform untersucht. Und ich glaube, darüber sollte man nicht diskutieren, dass es da einen neurobiologischen Kern gibt und es gibt ja das Gehirn, das funktioniert. Und ADS heißt nicht, der Patient kriegt Methylphenidat. Das ist sehr schön, weil wenn er Methylphenidat bekommt, die Diagnose ADS richtig ist, dann sollten die Kernsymptome sich reduzieren. Kern ist der Therapie des Erwachsenen, das ist nämlich Psychoedukation. Ich lerne mit mir umzugehen oder dann halt Psychotherapie. Und es gibt wunderbare Verfahren wie Fran Safran. Da ist das wunderbar von einem Wissenschaftler, der auch sagt, ich bin von ADS betroffen. Und da steht alles drin, was man machen muss, um als ADSler ein glückliches Leben zu haben.
Und jetzt der zweite Teil meiner Frage. Also vor 10, 20 Jahren noch vor allem eine Erkrankung, die als Zappel-Philipp-Syndrom bei Kindern und Jugendlichen und vermehrt bei männlichen Kindern und Jugendlichen wahrgenommen wurde. Jetzt plötzlich fast gefühlt eine Art Inflation in Sachen ADHS-Erkrankungen. Also Sascha Lobo hat sich geoutet, Eckart von Hirsch Rauschhausen hat eine ganze Doku über seine eigene Geschichte mit ADHS gemacht. Der Schauspieler Simon Schwarz hat ADHS. Wie kommt's?
Natürlich lässt es sich jetzt kurz gesagt erklären, dadurch, dass wir früher gesagt haben, überspitzt gesagt, mit 18 fällst du eben aus dem Hilfebedarf raus und dann ist es quasi weg.
Warum? Warum? Mit 18 fällst du aus dem Hilfebedarf raus? Das habe ich nicht verstanden.
Das war ja quasi früher diese Annahme.
Ach so.
Und deswegen gab es eben diese Diagnose ADHS im Erwachsenenalter nicht. Das hat eben dazu geführt, dass es generell einen Anstieg gab zu der Zeit, wo sich das eben verändert hat. Und dann jetzt eben ein paar Jahre später, wo auch die Frauen mit auf den Plan gekommen sind und wir uns eben klar machen, dass es sehr viel Unterschiede gibt, die wichtig sind zu beachten, die aber in der Medizin nicht erst seit gestern, sondern seit vielen, vielen Jahren eben zu wenig Beachtung finden. Auch in ganz anderen Bereichen ist es eben so, dass klar geworden ist, dass nicht nur kleine Jungs und Männer davon betroffen sind, sondern dass es eben auch Erscheinungsbilder gibt, die unauffälliger sind, dadurch eben häufig durchs Raster fallen. Das spielt natürlich auch eine Rolle, wie werden wir sozialisiert, was lernen wir eben von klein auf, wie hat sich, und das ist leider auch heute immer noch so, ein kleines Mädchen zu verhalten. Und vieles wird dann eben erst sehr, sehr spät, dann, wenn die Menschen wirklich einen Leidensdruck entwickelt haben, entdeckt, weil sie sich vielleicht selber auf den Weg begeben, sich Hilfe zu suchen. Und dann braucht man eben jemanden, der Profi ist und der das Ganze überblickt und sagen kann, dem zugrunde liegt diese unentdeckte ADHS.
Also Mädchen haben sich mehr zurückhaltend zu verhalten und es ist ja offenbar auch so, dass weibliche Kinder und Jugendliche die Symptome weniger zeigen, weil sie sich eben mehr zurückhalten, richtig?
Genau, das ist dieses bekannte Masking, wie man es eben nennt, was ja ganz klar ist. Wir möchten ja dazugehören. Wir wollen nicht aus der Reihe tanzen. Gerade erst wenn wir klein sind, möchten wir natürlich die Anerkennung von unserem Umfeld, dann vielleicht später auch in der Schule. Wir möchten Freundschaften schließen. Und wenn wir permanent das Gefühl bekommen, ey, die Art und Weise, wie du darüber nachdenkst, wie du versuchst, eine Lösung zu finden, wie du dich verhältst, wie du ruhst, wie du aktiv bist, alles ist irgendwie anders und komisch und wird zumindest bewertet in irgendeiner Form, dann sorgt das natürlich dazu, dass wir als soziale Wesen denken, okay, dann versuche ich das jetzt mal so gut es geht zu unterdrücken, damit ich eben nicht auffalle, damit ich nicht aus der Reihe tanze. Und das kann dann eben später dazu führen, dass sich solche sogenannten Komorbiditäten eben daraus entwickeln, dass wir dann vielleicht später eine Depression haben oder eine Angsterkrankung oder versuchen es in irgendeiner anderen Form mit Substanzen zu behandeln, sage ich jetzt mal fast. Genau.
Herr Jakob, gehen Sie bei dieser Erklärung mit? Und jetzt sind wir natürlich alle gespannt wie ein Flitzebogen, was Sie sagen, warum die Erwachsenendiagnosen offenbar sehr stark angewachsen sind in jüngster Zeit, die ADHS-Erwachsenendiagnosen.
Genau, da gibt es dann vielleicht dann auch einen Link zwischen mir und Herrn Professor Türke. Also wenn man sich das mal jetzt anschaut, Menschen bringen ja etwas mit. Wenn man einen Neugeborenen im Kreißsaal sieht, dann weiß man, das ist kein Blank Space. Dann kann man sagen, oh, 9 Monate Bauch ist beeinflussend schon, ganz klar. Aber wir haben eine genetische Grundlage. Die Genetik einer Population verändert sich nicht. Die bleibt gleich. Und ich glaube, was jetzt passiert, sind unterschiedliche Dinge. Ja, die Welt ist anstrengender geworden. Als ich mein erstes Handy geschenkt bekommen habe, habe ich mir gedacht, meine Eltern sind verrückt. Heute brauche ich überall irgendwelche Informationen. Wenn ich kein Bild habe auf meinem Google Earth, dann werde ich nervös. Also wir sind medial overloaded. Ja, und unsere Umwelt ist super stressig geworden. Wir haben tolle Möglichkeiten. Und sagen wir so, diese Geschlechtsstereotypien fallen weg. Man kann leben, wie man möchte. Das hat viele Vorteile. Aber wenn man jetzt guckt, ich habe 27 Geschlechter, dann ist das auch ein Stress. Ich kann jetzt da und dort arbeiten. Und ich glaube, letztendlich ist es ein Zusammenspiel. Es ist ein Kunstwerk von gelungener und nicht gelungener Sozialisation. Es hat natürlich etwas mit Software zu tun und letztendlich die Umweltfaktoren führen dazu, dass diese Merkmale, die weder pathologisch noch nicht pathologisch sind, letztendlich dysfunktionale oder funktionale Konsequenzen haben.
Also das ist jetzt auch eine kulturtheoretische Erklärung,
ja,
richtig?
Ja, eben. Ich staune, Herr Jakob, über Ihre freundliche Annäherung. Manches hätte ich genau mit Ihren Worten sagen können. Ich will jetzt nicht vorschnell Harmonisierung betreiben, aber das war für mich doch sehr interessant zu hören, gerade weil ich sonst die Rückfrage gehabt hätte, ja, was machen Sie denn jetzt mit der Normalverteilung der Fälle auf eine Population? Sie sagen selber, der genetische Bestand statistisch gesehen ändert sich nicht wesentlich. Und trotzdem haben wir offensichtlich so etwas wie ein hohes Maß Ansteigerung bestimmter Symptome. Wenn ich noch mal was Kulturtheoretisches hinzufügen darf, so wäre es das, was ich mit dem Begriff Aufmerksamkeitsdefizitkultur umschrieben habe, dass unsere kulturellen Standards für Aufmerksamkeit sich selber ändern. Also die Studierenden, die heute sagen, ich habe das selber und bei Kollegen auch erlebt, 1,5 Stunden Lehrveranstaltung am Stück, das können sie uns nicht zumuten. Wenn sie das machen, dann sind sie eine didaktische Niete. Da brauchen wir 1 bis 2 Unterbrechungen, sonst halten wir das nicht aus. Wenn das die neue Normalität ist, für ganz normale Menschen, ja, da sprechen wir nicht von ADHS, dann haben wir es zu tun mit einem Standard von Aufmerksamkeit innerhalb einer Kultur, der sich ändert. Und zwar so, dass die Aufmerksamkeitsspannen bei Leuten, die wir alle als vollkommen gesund bezeichnen könnten, sich ständig verringern. Damit verschiebt sich das Verhältnis von dem, was für normal erachtet wird und was für nicht mehr so normal erachtet wird.
Also aber das ist trotzdem keine hinreichende Erklärung für diesen Anstieg von Erwachsenendiagnosen.
Aber ein wichtiges Glied darin.
Ich möchte aber an dieser Stelle ein wenig der Harmonisierung, die sich da angedeutet, / abgezeichnet hat, entgegenwirken. Denn unsere Sendung hat nicht umsonst den Titel Streit um ADHS. Denn in der Tat haben sich Kontroversen entwickelt um diese gestiegene Zahl von Erwachsenendiagnosen. Der Begriff ADHS enthält Defizit und Störung und wird offenbar immer häufiger umgedeutet, auch von der Krankheit zum neurologischen Zustand, der Menschen zu besonders gewandten Akteuren in der gegenwärtigen Welt macht. Und Frau Börger, es gab vor kurzem einen Spiegelartikel zu dem Thema, wo auch Sie zitiert wurden mit den Worten, ich würde es nicht hergeben. Wird ADHS da zu einem Identitätsmerkmal in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben?
Das würde ich jetzt in dem Sinne nicht sagen, aber ich glaube, da könnte man nochmal auf diese Problematik, die ich unter anderem auch sehe, mit diesem Ich habe ADHS kommen, weil für mich ist es so, bei Autismus beispielsweise ist es ja besser gelöst, alleine vom Wording, dass man eben sagen kann, ich bin Autist, also es ist Teil meiner Identität. Und eben nicht wegzudenken. Und ich glaube, dass da bei ADHS allein in der Formulierung eben diese Problematik steckt mit diesem Ich habe. Es ist ein Teil von mir, der eben da ist und auch schon immer da war und wahrscheinlich immer da sein wird. Und natürlich sind wir davon beeinflusst, wie sich die Dinge verändern, auch beispielsweise, was unsere Mediennutzung und Ähnliches angeht. Aber es lässt sich eben schon viel weiter zurückblicken. Und da spielt es eben auch eine große Rolle dadurch, dass Industrialisierung und Ähnliches dafür gesorgt haben, dass eben unser Verständnis von Arbeit, von Leistung auch ein anderes ist, was sich meiner Meinung nach auch immer mehr zuspitzt und immer mehr dafür sorgt, dass Menschen sich eben unter Druck gesetzt fühlen beziehungsweise einen Leidensdruck irgendwann entwickeln. Und das ist, glaube ich, für mich genau diese Problematik, weil in dieser Welt, die von mir eben verlangt, dass ich ein leistungsfähiges Wesen bin und etwas beizutragen habe und das eben auch gewertet wird und daran gemessen wird, wie viel ich eben wert bin für diese Gesellschaft, das macht es für mich so problematisch. Und deswegen ist, glaube ich, auch für mich so dieses Thema Kapitalismus bei der ganzen Debatte gar nicht wegzudenken.
Aber ich würde es nicht hergeben wollen. Was heißt das?
Ja, das ist eben trotz der Dinge, die mich dadurch belasten, in dieser Umwelt, in der ich mich befinde, trotzdem es eben Bereiche, Nischen gibt, die ich mir gesucht habe, in denen mein Gehirn eben hervorragend funktioniert. Und es eben auch ein Vorteil sein kann, die Art und Weise, wie ich eben, und das ist nämlich zum Beispiel ein absolutes Vorurteil, dass ich keine Aufmerksamkeit habe, sondern ich habe eben andere Aufmerksamkeitssysteme, die eine größere Rolle bei mir spielen, die eben anders funktionieren. Und das ist eben das, was ich nicht hergeben möchte, weil das mein Leben und auch das Leben anderer Menschen eben bereichert.
Ja, dieses Ich möchte es nicht hergeben, das entspricht genau dem, was manche Künstler in Bezug auf ihre Neurosen gesagt haben. Ich möchte keine Psychoanalyse machen, dann wird mir meine Kompositionsfähigkeit womöglich wegtherapiert. Das mache ich nicht. Das heißt, das ist eine ganz ähnliche Argumentation, wie Sie sie äußern. Da kann ein gewisses Potenzial drin sein, gelegentlich ein künstlerisches. Ich fand vorhin, dass das Wort Kunstwerk doch etwas zu viel im Zusammenhang mit ADHS und Gehirn fiel. Da weiß ich nicht, ob das da hingehört. Das wäre aber ein kunsttheoretischer Diskurs. Gleichwohl, dieses Ich möchte es nicht hergeben, das finde ich sehr interessant und hat in der Kunstsphäre durchaus eine Entsprechung.
Ich finde, wir waren jetzt wirklich genau bei dieser Frage des Titels. Ist ADHS eine versteckte Begabung? Bei den positiven Seiten von ADHS, dann richte ich diese Frage jetzt mal an den Herrn Jakob.
Also ich hätte jetzt noch viel zu dem sagen. Also das Thema Aufmerksamkeit finde ich, dass Sie jetzt zumindest aus einer medizinischen Position falsch verstehen.
Wer?
Ein ADHSler kann durchaus aufmerksam sein, wenn er interessiert ist. Und mich interessiert nicht, wie lange jemand an etwas bleiben kann. Wenn er darauf Bock hat, wenn er dafür brennt, dann ist er brillant. Die ADHSler können hyperfokussieren. Sie können halt die Dinge, die sie langweilen, nicht machen. Wir können auch 100 Jahre über das Thema Aufmerksamkeit sprechen. Was ist denn das überhaupt? ADS ist eine medizinisch valide Diagnose, weil die Stimulantien eine Responderrate haben von 60-80%. Das haben noch nicht mal Internistiker. Also da ist biologisch was dran. Und alles, was das philosophisch in Zweifel zieht, muss ich sagen, geht ein Stück weit aus der messbaren Realität heraus. Und ADS kann eine Krankheit sein, aber es ist zunächst einmal ein Persönlichkeitsmerkmal. Das ist von der Wiege bis zur Bahre. Das wächst sich nicht aus. Alle bleiben in irgendeiner Form aufmerksam, gestört oder hyperaktiv oder impulsiv. Diejenigen, die dann mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, wegen elektronischer Überstimulation oder adversiven Umweltfaktoren oder fehlender Intelligenz, die werden dann krank und die sind manifest krank. Und als Arzt interessiert mich eigentlich nur dieser Teil. Das andere ist philosophisch. Und ich glaube, wir müssen schauen, ja, wenn wir phänomenologisch etwas deuten, wir haben die posttraumatischen Belastungsstörungen, die Bipolaren, die Borderliner, die schwer zu unterscheiden sind. Und wenn wir die alle jetzt auf das Pferd ADS setzen, dann schaden wir den Leuten. Eine Diagnose kann nur dann helfen, wenn sie im Kern etwas Richtiges hat.
Und haben Sie jetzt auf meine Frage geantwortet, ist ADHS eine versteckte Begabung?
Ich habe mich nur ein bisschen geärgert über den Herrn Türk und musste dem jetzt...
Das habe ich gemerkt, ja.
Aber ja, weil der hat ja natürlich gestichelt und ich wollte ihm das jetzt weniger sublim zurückgeben.
Ja.
ADS kann eine Erkrankung sein und die Leute, die Angst haben und Depressionen und depressiv haben, die sind signifikant krank. Die anderen haben diese Merkmale ein Leben lang und die sind nicht krank. Und wenn Sie die Biografien eines ADSlers anschauen, dann gibt es Phasen, die er gut bewältigt und es gibt Phasen, wo Krankheitssymptome im Sinne von Angst und Depression oder Stress hervorquellen. Also ich würde immer schauen, hast du Probleme in den Bereichen von Hyperaktivität, Impulsivität und innere Unruhe? Und das kann man nachverfolgen über die Biografie. Und es kommt darauf an, was dazukommt. Und insofern, das meinte ich mit dem metaphorischen Bild eines Kunstwerkes. Es ist neurobiologisch messbar, dass es eine Grundlage gibt. Aber was daraus entsteht, das ist ein Kunstwerk aus Lebensschicksalen, ja, und von Sozialisation.
Ist ADHS eine versteckte Begabung? Die Frage steht immer noch im Raum.
Ja, also der Punkt bei manchen Leuten ja. Bei anderen Leuten ist es ein Übel, was sie ins Gefängnis und in die Sucht und in das süchtige Elend führt. Also beides.
Es ist eben für mich ein Spektrum, in dem man sich bewegt. Genau. Und was, wie jetzt eben gerade gesagt wurde, in verschiedene Lebensphasen betreffen kann. Und dieser Leidensdruck eben ganz gering bis gar nicht, bis ganz extrem sein kann. Und es dann eben auch darauf ankommt, was habe ich für Ressourcen? Also was kann ich nutzen, um diesen Leidensdruck zu verringern? Was habe ich vielleicht schon vorher mitgebracht, damit dieser Leidensdruck erst gar nicht entstanden ist? Und trotzdem, ja, muss man anerkennen, dass es Menschen gibt, die sowohl darunter mehr leiden als andere, als auch Menschen, die sagen, ich befinde mich in einer Umgebung, in der ich alles so nutzen kann, wie ich es brauche und es für mich eher ein Vorteil ist, so anders zu denken.
Tatsache ist ja, dass es einen Streit gibt über die Frage, ob ADHS eine, ich sage es jetzt mal, Modediagnose ist oder nicht. Also zum Schluss jetzt nochmal die Frage an Sie alle drei. Hilft diese Debatte, dieser Streit über ADHS als Modediagnose der Sache, beziehungsweise was müsste passieren, damit wir einen besseren und aufgeklärteren Umgang mit ADHS in der gesellschaftlichen Debatte finden. Vielleicht fangen Sie mal an, Herr Türke.
Modediagnose ist das zum Teil durchaus gewesen, zum Teil durch sehr oberflächliche Diagnose in Hausarztpraxen, also von Leuten, die da nun wirklich nicht berufen waren, da tätig zu werden, mit sehr schnellem Verschreiben von Ritalin, gewiss auch des Öfteren auf Wunsch von Eltern, die ihre Ruhe haben wollten mit ihren Kindern etc. Da ist viel Inkompetentes im Spiel gewesen. Und inwiefern die neue Debatte, ob das nicht auch etwas wie Freisetzung von Potenzialen bedeutet, der Sache hilfreich sein kann, würde ich sagen, ja. Denn es trägt bei zur Entpathologisierung. Bloß darf man jetzt nicht so eine ADHS-Schickeria im Blick haben. Also die Leute, bei denen es dann ganz toll ist und die sich dann im Fernsehen darüber sehr ausführlich verbreiten, sodass man das alltägliche Elend an der Sache, was ja nach wie vor ein Leiden bleibt, darüber vergisst. Und wenn gesagt wird, ich gebe es nicht her, dann gehört wahrscheinlich auch bei Ihnen, Frau Bürger, dazu, dass das eine Leidenskehrseite hat.
Herr Jakob.
Ich kann es gut nachvollziehen, ich gebe es nicht her. Ja, das ist in jeder Zelle eines Betroffenen vorhanden. Das ist wie eine Persönlichkeitsstruktur, das ist von der Wiege bis zur Bahre. Es kommt darauf an, wie gehe ich damit um? Bin ich intelligent? Bin ich schlau? Kann ich es nutzen? Wie sind meine Begabungen? Wie kann ich meine Nische finden? Dann muss man aber auch sagen, diese Merkmale sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Und wenn Sie sehr starke Impulsivität haben, dann können Sie Comedian werden. Aber wenn Sie dazu noch einen dissozialen Zug haben, dann landen Sie ganz automatisch im Knast. Und wenn man die Patienten sind, früh erkennt, früh behandelt, dann kann man diesen Menschen das ersparen. Wir brauchen jemanden, der autorisiert ist, die Diagnose zu stellen. Wir müssen uns einigen, wie stellen wir die Diagnose. Und dann muss das Stellen der Diagnose den Menschen helfen. Wenn wir den Menschen eine falsche Diagnose geben, dann kann eine Unterstützung nur ins Irre führen. Also wir brauchen eine Versachlichung, wir brauchen eine Definition, wir brauchen jemanden, der autorisiert ist, Diagnosen zu stellen. Und ich glaube nicht, dass wir weiterkommen, dass jeder sagt, ich habe dies oder jenes. Das kann sehr hilfreich sein, aber wenn er die falsche Diagnose trifft, dann werden wir weiter umherirren, was wir jetzt gerade tun.
Frau Bürger, Sie haben das letzte Wort.
Ja, für mich ist, glaube ich, mit der wichtigste Faktor tatsächlich die Psychoedukation, überhaupt auch wirklich zu verstehen, was passiert denn da, worin unterscheide ich mich, und dann eben gleichzeitig zu verstehen, dass das kein, wie ich es in meinem Buch am Anfang schreibe, kein Todesurteil, kein Ende sein muss, sondern im Gegenteil ein Anfang sein kann, wirklich sich mit sich selber zu beschäftigen und etwas an seinem eigenen Leben zu verändern, was dazu beiträgt, dass sich eben die Lebensqualität verbessert. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass es mir und meinen Mitmenschen einfach gut geht, dass jeder ein Leben leben kann, in dem er zurechtkommt, in dem er eine gewisse Zufriedenheit verspürt. Und Stigmata und Vorurteile sind dann natürlich sehr hinderlich. Und auch so etwas wie Begrifflichkeiten wie Modediagnose und Co. tun dem nicht gut. Auf der anderen Seite bin ich froh darüber, dass drüber geredet wird, selbst wenn es dann solche Debatten sind, selbst wenn es Dinge sind, die dann irgendwie Vorurteile reproduzieren. Wenn ich dann einfach weiß, das haben gerade 10 Leute gelesen, 8 haben irgendwie sehen das kritisch, aber 2 Leuten hat es geholfen, sich auf den Weg zu machen, sich Hilfe zu suchen und Leidensdruck zu verringern und zu verstehen, dass mit ihnen eben nichts falsch ist, dann ist es für mich eine gewonnene Sache.
Streit um ADHS. Ist die Krankheit eine versteckte Begabung? Das war unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur mit der Content-Kreatorin, Journalistin und Autorin Angelina Bürger, mit dem Philosophen Christoph Türke und mit dem Mediziner und ADHS-Experten Christian Jakob. Herzlichen Dank in die Runde. Ich bin Doris Maul.